Hallo nach Stuttgart, Gott zum Gruß, Ilja Limberger.
Grüß Gott nach München.
Mit Blick in die Ukraine, wie hilfreich sind Gebete?
Also bisher nicht sehr hilfreich, außer auf der menschlichen Ebene, wo sie helfen, uns hier in Frieden zu leben. In diesem Sinne beten wir in der gleichen Sprache. Das hilft natürlich, uns zueinander zu finden und diese Tragödie als eine gemeinsame Tragödie zu erfahren, in der wir ja zusammenhalten wollen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Ilja Limberger, russisch-orthodoxer Priester mit jüdischen Wurzeln.
Und mit mir verbunden in Stuttgart, und Sie haben es gerade gestreift, vermutlich auch das Kernthema dieser Stunde bei Ihnen in der Gemeinde. Viele Menschen mit russischen Wurzeln, auch ein Drittel, glaube ich, Ukrainer, gemeinsames Beten, um zusammenzukommen, dann vielleicht sogar halbe halbe. Die Frage ist nur, kommen die noch zum gemeinsamen Gottesdienst zusammen?
Also viele kommen, sehr viele kommen. Unsere Gemeinde ist gefühlt, hat sich verdoppelt in den letzten anderthalb Jahren. Sehr viele suchen die Kirche. Viele Ukrainer sind sehr treu der Kirche. Das ist ähnlich wie die polnischen Katholiken. Ja? Sie suchen dann überall nach ihrer Kirche und so geht es den Ukrainern auch.
Aber die sitzen dann auch neben den Russen oder sind überhaupt welche im Gottesdienst, die den Krieg Putins dann gutheißen?
Ja, also darum geht es, glaube ich, nicht in der Gemeinde, wer was gut heißt. Also das
kann man das ausblenden?
Ja, weitgehend kann man ausblenden. Also wie gesagt, wir erleben das als eine gemeinsame Tragödie, an der viele, viele beteiligt sind oder waren. Viele Kräfte seit Jahrzehnten eigentlich. Und das alles auseinander zu klamüseln und auf Russen gegen Ukrainer zu reduzieren, das, glaube, das ist der Sache nicht wert. Und deshalb sind wir da sehr vorsichtig mit solchen Reduktionen, mit solchen krassen Vereinfachungen, die eigentlich eher zu einer Auseinandersetzung beitragen, als dass sie Wege eröffnen für eine Versöhnung. Und wir sind eher dabei, den Konflikt als eine gemeinsame Tragödie, als gemeinsames Leid. Es sterben Menschen auf beiden Seiten und wir beten für alle Menschen, die da zu Leid kommen.
Ne? Ich habe nur in dem Chat gesehen, in der Zeit war der abgebildet, dass den viele abgebrochen haben nach einer Weile zwischen Kiew und Moskau. Es geht ja um Leben und Tod und die meisten waren außerstande, dann nur über Familienfeiern zu reden und das Wetter. Und welchen Waldspaziergang sie am Samstag machen. Also ich denke mir, das muss ja bildlich gesprochen auch einen Graben erzeugen in der deutschen Diaspora.
Also es gibt so und so. Natürlich kommen zu uns in die Gemeinde, in die Kirche, jene, die es vermögen, diesen Graben nicht zu deutlich werden zu lassen. Für die das gemeinsame Gebet, das gemeinsame Leben der Kirche wichtiger ist als der Graben, der da gerade entsteht.
Die guten Willens sind, die treffen sich in der Gemeinschaft und beten dann zusammen. Ja. Wissen Sie auch für was?
Na gut, also wir beten vor allem darum, dass wir die Liebe Gottes in uns erfahren mögen, dass wir die Feindschaft, die durch die Menschen hindurchgeht, überwinden mögen. Dass wir den dreieinigen Gott erkennen und selber einig werden. Ja, also so etwas.
Also ich höre auch raus, wir sitzen ja leider nicht beieinander und sehen uns.
Leider.
Aber es ist ein Ringen um Worte in schweren Zeiten, vermutlich die schwersten in Ihren 30 Jahren Kirchengemeinde.
Ja, das ist richtig. Ja. Die schwersten. Also sagen wir mal, historisch gesehen, ja. Also persönlich, es gab auch schwere Zeiten.
Da kommen wir vielleicht noch drauf.
Ja.
Worum wir uns vielleicht Ich kenne jetzt die Hierarchie nicht in der russisch-orthodoxen Kirche, aber wo man uns vielleicht...
Ja, die ist so ähnlich wie in der katholischen.
Prinzip. Oh, dann ist der oberste Moskauer Patriarch Kyrill der Erste auch für ja. Sie so eine Art ja. Papst?
Jein, es ist der oberste der russischen orthodoxen Kirche. Also die orthodoxe Kirche im Allgemeinen lebt in Form einer Familie von voneinander unabhängigen nationalen Landeskirchen. Dazu gehört die griechische, die serbische, die russische, die rumänische, bulgarische und wie sie alle heißen. Die sind in ihrem Glauben, also vom Inhalt her, in ihrer Geisteshaltung, in ihrer Liturgie vereint, aber organisationsmäßig, administrativ sind sie alle voneinander unabhängig. Und deswegen ist es eigentlich mit dem Papst nicht zu vergleichen. Selbst innerhalb einer nationalen Landeskirche ist der oberste Bischof, der Patriarch oder der Metropolit, wer auch immer, hat nicht die gleichen Vollmachten wie der römische Papst sozusagen für die gesamte katholische Kirche, nicht wahr?
Also aber hat zum Beispiel Kyrill der Erste dann das letzte Wort in Glaubensfragen und wie die Dinge zu sehen sind?
Nein. Das hat er auf gar keinen Fall.
Weil ich auf eines der berühmtesten Zitate von ihm zusteuere aus der letzten Zeit. Er hat ja aufgerufen, alle Russen zum Krieg gegen das Böse. Das ist zugleich die Ukraine. Aufgerufen zum Kampf gegen die Sünde und liberale Ausländer. Und jeder gefallene Russe kommt direkt in den Himmel. Ich höre an ihrem Brummen, das ist ja, kein Sie, Ja.
Ja. Also ich bin kein Freund von aus dem Kontext gerissenen Zitaten.
Naja, das, der Krieg gegen das Böse,
da
muss man nicht viel rausreißen.
Ja, also ich möchte keine Zitaten diskutieren. Ich glaube,
es ist aber völlig klar, wo er steht in dem Krieg.
Ja, er steht natürlich auf der Seite seines Staates, nicht wahr? Das machen übrigens.
Aber ich dachte, sein Reich ist nicht von dieser Welt.
Ja, also historisch gesehen hat die Kirche oder die jeweiligen Kirchen immer mehr oder weniger auf der Seite des jeweiligen Staates gestanden. Das gilt so für Deutschland, das gilt so für Russland, für die Ukraine übrigens.
Ja, ich wollte gerade sagen, auch, hier wurden vor 80 Jahren auch Hitlers Waffen gesegnet.
Ja, es wird alles Mögliche auch jetzt gesegnet. Gell?
Aber für Ihre Gemeinde und für Sie ist auch klar, wer wen angegriffen hat.
Ja, klar, natürlich.
Und so dürften Sie auch abweichen von der Sicht des obersten Patriarchen.
Ah, nein, natürlich. Ich darf meine eigene Sicht haben. Und die ist komplizierter als dieses Zitat. Und deswegen, da ich den Patriarchen, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber von seinen sonstigen Äußerungen und ich schätze ihn als einen überaus klugen Mann, so wie den Papst, wissen Sie? Den Papst Franziskus als überaus klugen Mann. Da kann ich so mit solchen aus dem Kontext herausgerissenen Zitaten wenig anfangen.
Dann frage ich mal nach Ihrer Hoffnung, wie das Ganze enden könnte.
Also im Moment sehe ich da keinen gemeinsamen Nenner, ehrlich gesagt. Also ich denke, dass die momentanen Forderungen beider Seiten, also Russlands, der Ukraine, aber auch des Westens, lassen auf ein Ende nicht schließen. Nicht? Also ich sehe da im Moment wenig Hoffnung und deswegen Ihre Eingangsfrage, ob Gebete helfen, diesbezüglich nicht.
Aber man darf es nicht aufgeben und ich denke an die großen drei, Glaube, Hoffnung, Liebe.
Ja.
Und die Liebe ist die stärkste von allen. Auf die setzen so auch das. Zwei Brüder aus Stuttgart in ihrem Stück Speak Loud. Bayern 2, 1:1 und ich bin heute via Leitung nach Stuttgart verbunden mit Ilja Limberger, russisch-orthodoxer Priester der dortigen St. Nikolaus-Gemeinde. Ja, vielleicht erstmal grundsätzlich in dieser Stunde auch, was unterscheidet das russisch-orthodoxe vom, sagen wir, katholischen? Gibt es da die große erste Besonderheit?
Ja gut, also die russisch-orthodoxe Kirche gehört zur Familie der orthodoxen Kirchen, der sogenannten Ostkirchen. Zu dieser Familie gehören neben der russischen auch die griechische, die serbische, rumänische, bulgarische und andere nationale Landeskirchen, die durch den gemeinsamen Glauben, der gemeinsamen Liturgie, die gemeinsame Geisteshaltung verbunden sind und gleichzeitig sind sie verwaltungsmäßig voneinander unabhängig. Es gibt kein einziges Oberhaupt wie in der römisch-katholischen Kirche.
Und wenn ich in Gottesdienst gehe als Katholik, wird mir sofort irgendein großer Unterschied auffallen?
Als Katholik würde man sich sehr schnell wiederfinden. Das sieht man zum Beispiel am Bildprogramm in alten westlichen Kirchen in Italien etwa, in Ravenna zum Beispiel, aber auch in Venedig, in Rom. Dann sieht man, dass diese Bilder aus einer ähnlichen, gleichen Erfahrung hervorgehen, nicht wahr?
Also viele Heilige, viel Weihrauch, viele Männer mit Bart übrigens.
Ja, das Barttragen ist bei uns eher so der Brauch, aber das jetzt...
Gibt es auch unrasierte? Gibt es auch rasierte?
Es gibt rasierte, ja klar, natürlich, es gibt auch Priester. Rasierte. Ich übrigens habe eigentlich immer einen Bart getragen, aber ihn immer gestützt. Mhm. Und seit dem 24. Februar 2022 lasse ich meinen Bart wachsen als Zeichen meines Kampfes gegen oder für die Liebe. Ja. So mache ich das. Ja.
Ja. Wie weit ist der Bart in 20 Monaten gekommen?
Nicht so weit, ja. Das ist bei jedem anders, aber bei mir nicht so ausgeprägt.
Vielleicht ein bisschen entscheidender. Wofür steht am Kreuzsymbol eigentlich unten dieser schräge Querbalken?
Der unterste Balken ist die Fußstütze, die die Römer manchmal ihren Gekreuzigten unter die Füße gestellt haben, damit sie nicht sehr schnell sterben, sondern im Gegenteil, das war ja eine Foltermethode, nicht wahr?
Was ich gelernt habe in der Vorbereitung, die Kirche ist ja ums Jahrtausend herum gegründet worden von Wladimir dem Ersten, Herrscher der Kiewer Rus.
Ja.
Ich habe gestaunt, Hauptsitz der orthodoxen Kirche, der russischen, war in den ersten 350 Jahren Kiew und dann Moskau.
Und dann Wladimir und dann Moskau, ja.
Aber das erklärt wahrscheinlich auch den tiefen Schmerz jetzt in der Gemeinde. Kiew und Moskau im Krieg miteinander, das muss ja auch ein Riesenriss dann im Religiösen geben.
Natürlich, also im Religiösen ist es ein unglaublich schmerzhafter Prozess, den wir gehofft haben, dass wir nach dem Fall der Sowjetunion vermeiden können. Alle haben sich gefreut, dass dieser Krieg nicht stattgefunden hat. Also es gab ja in anderen Gebieten der auseinanderfallenden Sowjetunion so Kriege, nicht wahr? Also diese zwei Hauptrepubliken der ehemaligen Sowjetunion, die haben es über 30 Jahre vermieden, ihre Differenzen so auf diese Weise auszutragen. Und jetzt haben wir das.
Schwenken wir nochmal vielleicht kurz weg, weil es ist natürlich verdammt schwer für Sie, da mittendrin jetzt immer Stellung zu beziehen.
Ja, ich versuche mich dem zu stellen.
Orthodox heißt ja strenggläubig oder wörtliche Auslegung der Schrift. Wo zeigt sich das bei Ihnen im Alltag, sodass ich mich vielleicht wundern würde? Also ich hatte schon mit orthodoxen Juden ein Gespräch, da ist es noch offensichtlicher, da gibt es ja auch enorm viele Regeln, ich glaube 700, da darf man am Samstag kein Auto fahren, weil ja dann Zündfunken leuchtet wie ein Feuer.
613 Regeln, ja.
Und bei Ihnen?
Oh nee, es gibt keine Regeln in dem Sinne. Also ich glaube, das mit dem orthodoxen Judentum zu vergleichen, nur aufgrund des Begriffes, wäre ganz falsch. Also es ist nicht das Befolgen der Regeln, sondern eine besonders innige, auch liturgische Beziehung mit Gott. Das ist vielleicht orthodox.
Jetzt habe ich ein paar Bilder von Ihnen gesehen im Gewand und jetzt neuerdings eben auch mit dem Bart, der lang und immer länger wird.
Ach so, ja, okay. Nee, der wird nicht mehr länger, der bleibt so jetzt.
Okay, der wird gestutzt.
Nein, der wird nicht gestutzt, er wächst halt nicht mehr.
Ah.
Irgendwann hört er auf.
Ah, ich dachte, es geht bei ZZ Top bis
Nein, bis leider, zum Knie. Leider nicht.
Aber Sie sind auf der Straße jedenfalls leicht zu erkennen als Gottesmann und als auch einer der anderen Art.
Ja.
Anfangs wurden Sie wohl angesprochen oder bekamen Briefe, ob Sie auf Putin einwirken können.
Ja, genau, das gab es auch. Das gibt es immer wieder, immer noch. Ja.
Also was sagen Sie da?
Man schickt mich nach Russland zum Beispiel. Also ich kriege immer wieder E-Mails von einem Menschen hier aus Württemberg, der mich immer wieder fragt, was mache ich hier noch? Ja? Ich soll doch nach Russland verschwinden und mich nicht mehr wiedersehen lassen. Mhm. Aber ansonsten muss ich sagen, es ist eigentlich sehr ruhig geworden.
Und Sie haben aber auch keinen Brief an Putin geschrieben.
Ich habe keinen Brief an Putin geschrieben. Da wäre ich nicht imstande, das zu tun.
Er wird es wahrscheinlich auch nicht beherzigen.
Er wird es wahrscheinlich gar nicht lesen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Ilja Limberger. Moskau, New York, München.
Das sind die Lebensstationen meines heutigen Gastes, Ilja Limberger, mit dem ich in Stuttgart verbunden bin. Geboren ist er im April 1963 in Moskau, hinein in einen jüdisch-russischen Journalistenhaushalt. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Rolle spielte denn das Jüdische?
Also wir waren natürlich eine typische sowjetische Familie, die durch allgemeinen Atheismus geprägt war. Es gab weder Kirche noch Synagoge in unserem Leben. Außer bei meiner Großmutter mütterlicherseits, die mich immer wieder in verschiedene Kirchen mitgenommen hat als Kind. Aber ansonsten war ich da eigentlich so gut wie unbelegt. Allerdings gab es viele Juden in unserem Umkreis, Journalisten auch, und das waren sehr interessante Menschen. Ne? Das hat mich sehr geprägt. Und später, als wir emigriert sind, in meinem 14. Lebensjahr, da waren wir erstmal durch die jüdische Gemeinde in den USA freundlich aufgenommen, und da hatte ich auch einige interessante Erlebnisse.
Aber bleiben wir noch kurz in Moskau. Sie sagen, das Jüdische spielte im Religiösen kaum eine Rolle, im Politischen aber schon, denn im Sowjetpass des Vaters stand bei Nationalität Hebräer.
Hebräer.
Welche Folgen hatte das?
Dass erstens eine gewisse Diskriminierung, die es damals gab, ihn auch getroffen hat. Also er konnte keine zusteile Karriere machen, sage ich mal so, ja. Aber nichtsdestotrotz, er konnte studieren, er hatte eine gute Stellung in einer der Moskauer Zeitungen, Moskowskaja Prawda.
Man muss vielleicht kurz dazu sagen, der Vater war Wirtschaftsjournalist für die kommunistische Staatszeitung Pravda.
Moskau Pravda, das ist die Stadtzeitung, also nicht für die große staatliche Pravda, sondern für die Moskau Pravda.
Auch da heißt Pravda Wahrheit.
Ja, ganz genau.
Ja, und ihm war klar, dass seine Wirtschaftserfolgsmeldungen nicht so ganz stimmen immer. Ja. Wie ging es ihm damit in Wahrheit?
Also in Wahrheit ging es ihm schlecht damit. Also er lebte eine Spaltung, dass er etwas anderes hat schreiben müssen, als was er tatsächlich dachte. Ich weiß nicht, ob es vielleicht allen Journalisten so geht, da müsste ich mit Ihnen vielleicht ein Interview führen, aber sei es drum.
Ich kann schon ziemlich deckungsgleich das sagen, was ich denke.
Ja, okay. Das war eben bei ihm nicht der Fall. Also er hat zunehmend, also das habe ich so ein bisschen so am Rande erlebt, wie er zunehmend unzufrieden war. Und wir hatten zum Beispiel verbotene Literatur, die wir aber alle gelesen haben. Also ich habe Solzhenitsyn, Archipel Gulag schon mit 13 gelesen, als ich noch in Moskau war.
Das ist aber erinnern. Über die stalinschen Straflager. Wie sind Sie an das Buch gekommen in Moskau?
Ja, eben. Also das war so Samizdat, nannte sich das. Also selbst herausgegebene Schriften, die mit Schreibmaschinen abgeschrieben wurden und dann verteilt wurden, heimlich, nicht wahr?
Aber dieser innere und äußere Zwiespalt führte wohl irgendwann zu einem Ausreiseantrag, und den Eltern wird daraufhin gekündigt. Der Vater hält noch ein paar Monate alle über Wasser als Taxler im eigenen Auto.
Ja.
Wie ging es Ihnen in der Zeit als Teenager, wo Sie wussten, Ade Moskau?
Ja, es ist natürlich, also Moskau, also mit 13, das ist eine Grenze. Ja, ich war 13. Eine Grenze im Sinne der Sozialisierung. Und Ich würde jedem empfehlen, der ausreisen will, das vor dem 13. Lebensjahr zu tun oder dann erst später, nach dem 20. vielleicht. Aber gerade zwischen 13 und 18 ist man sehr verwurzelt in der, bei seinen Freunden, bei den ersten Liebschaften. Die Stadt wird plötzlich sehr interessant, weil man alleine die Stadt bereist und eigene Clique hat und so weiter und so fort. Und das alles zu verlassen, das war für mich einerseits schwer, ist schwer gefallen. Andererseits die Perspektive, in Amerika zu leben, das war natürlich schon sehr reizvoll, sodass ich so in den letzten Monaten sehr viel mit meiner Fotokamera durch die Stadt gelaufen bin. Also schon damals habe ich angefangen, leidenschaftlich zu fotografieren und alles Mögliche, ja, so ein Abschiedsprogramm, ja, so alle möglichen Orte und Plätze in Moskau zu fotografieren, einfach um sie mitnehmen zu können.
Und vielleicht und auch zum letzten Mal die Großeltern, das dämmert einem doch, die sieht man nie wieder.
Ja, so ist das. Also damals, das war das Jahr 1976, 77, also 77 Februar sind wir ausgereist und damals hieß es natürlich für immer, ja. Und ohne die Möglichkeit, die Liebsten wiederzusehen.
Da gab es sicher Tränen.
Da gab es Tränen, da gab es natürlich schmerzhafte Abschiede von meinem Hund zum Beispiel, den wir hinter uns lassen mussten.
Aber es ging ins Ungewisse hinaus, weil es für ihren Vater, ihre Eltern schwer auszuhalten war. 1977 über Wien. Dann eine Weile am Mittelmeer,
Ostia,
bei Rom. Das hätte es doch auch werden können, ne?
Ja, 4 Monate in Ostia, das war eine sehr schöne Zeit. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war jetzt mittlerweile schon 14, und diese Zeit in Italien zu verbringen, meine Eltern haben darauf bestanden, dass wir sehr viele Reisen in der Zeit, dass wir Süditalien, Norditalien besuchen. Und neulich war ich wieder in Florenz nach vielen Jahren und das hat mich sehr beeindruckt.
Tolle Stadt. Damals, aber damals gleich weiter nach Israel war es gar nicht, weil sie eben nicht so religiös waren.
Genau. Also Israel kam damals nicht in Frage, zumal sie eben mit dem Land Israel nicht irgendwie verbunden waren. Deswegen war eigentlich gar keine Frage, dass wir nach Amerika übersiedelt haben. Und Amerika hat damals die Sowjetjuden freundlicherweise angenommen.
Ja, es wurde am Ende erstmal Chicago bei Freunden in einer kleinen Wohnung.
Ja, das hat sich als Fehler erwiesen, weil da gab es auch kaum Arbeit für meine Eltern. Und tatsächlich dort habe ich meine jüdischen Wurzeln ein bisschen mehr entdeckt. Also erstens wurde ich angemeldet bei einem jüdischen Gymnasium, also mit Yeshiva, also mit religiös angehauchter Schule. Und außerdem war ich 2 Sommer hintereinander in einer jüdischen Sommerfreizeit, auch mit Gebeten und mit Schabbat und so. Also das war sehr interessant. Das waren so meine ersten religiösen Erfahrungen, die aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, aber dennoch mich irgendwie so geprägt haben.
Es hatte aber nur eine kurze Weile, weil die Mutter sich dann weigerte, so habe ich es gehört, offiziell Jüdin zu werden. Dann mussten sie wieder runter von der Schule.
Das wurde verlangt und dann hat sie das verweigert, weil sie sich doch als russisch-orthodox zumindest formal betrachtet hat und nicht wechseln wollte. Und dann musste ich weg von der Schule zu einer Public School in Chicago. Und das war keine sehr, sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen. Das war so lala.
Aber am Horizont tauchte ja dann der große Apfel auf. Big Apple, New York.
So ist das.
1978, dort gab es Arbeit für die Eltern. Da gab es ja zig russischsprachige Zeitungen, Verlage, Sender.
Genau.
Und der Sohnemann geht in die Schule in Manhattan, Ende der 70er. Stell mir vor, das war in Ordnung.
Das war voll in Ordnung. Das war voll in Ordnung, weil das eine russisch-orthodoxe Schule war. Das war so ein bilinguales Gymnasium. Russisch und Englisch und eigentlich von der russischen orthodoxen Auslandskirche gestiftet und unterhalten. Und obwohl ich nicht russisch-orthodox war, also ich war ja nicht getauft, trotzdem wurde ich dort aufgenommen und 3 relativ glückliche Jahre dort verbracht bis zum Abschluss.
Und mit 16, 17, 18 gibt es auch genug zu erleben?
In New York sowieso. Ist eine ganz große und gefährliche Stadt. Ja.
Und die Eltern wissen nicht alles, was sie da getrieben haben.
Nein, das sollen sie auch nicht.
Ich war da, überleg gerade, 85. Da ist man, glaube ich, nachts in Alphabet City nicht rausgegangen.
Ja, nein.
Ich habe es auch mal schießen hören und habe meinen Kompagnon geweckt und dann hat er gemeint, ja, ist weit weg, die Schießerei.
Ja, ja, also wir wurden einmal ausgeraubt auf der Straße und auch mehrmals so angegangen, auch mit Waffen. Und das war, ja, kein schönes Erleben. Und man musste wissen, wo man hingeht, wo man nicht hingeht. Was man macht, was man nicht macht. Manchmal haben wir unsere Grenzen überschritten und Dinge gemacht, die wirklich nicht gut waren.
Aber Sie haben es überlebt und Abenteuer im Kopf mitgenommen.
Ja, so ist das, ja.
Wir hören einen Song aus der Zeit, ja, von 76 ist er, sehe ich, von Chicago, Another Rainy Day in New York City. Zurück von der Ostküste, Bayern 2, 1:1, der Talk mit Ilja Limberger, mit dem bin ich verbunden in Stuttgart und wir reisen durch sein Leben, die ersten 15 Jahre ungefähr, 14 in Moskau, dann kurz Europa, dann USA, 1981 Abitur in New York und da anschließend Mathematik studiert. Die Frage ist jetzt von mir persönlich, wie kann man nur?
Ja gut, also ich war immer gut in Mathematik. Ich denke, meine Erfahrungen mit Migration haben mich noch einen gewissen Impetus gegeben, die Mathematik als eine sehr sichere Disziplin, nicht wahr? Also da weiß man ganz genau, was wahr und was falsch ist, nicht wahr?
Sie gibt einem Halt.
Die gibt einem Halt und ich hatte nie Probleme mit Mathe und hatte immer sehr gute Lehrer, auch in New York und auch in Moskau.
Aber kaum sind Sie 3-4 Jahre in den USA, folgen die Eltern einem Jobangebot von Radio Free Europe nach München.
Ja.
Sie kommen wenig später nach, Sie machen dann noch Ihren Abschluss in New York. Aber Sie sind trotzdem 20 Jahre alt, drittes Land, dritte Sprache.
Ja.
Sie hätten doch auch sich sträuben können und sagen, nee.
Ja, ich bleibe in New York. Also ich glaube, ich war mit 20 noch nicht so weit. Ja. Also ich merke bei meinen Kindern zum Beispiel, dass sie viel früher reif geworden sind und das Haus verlassen haben. Aber ich war noch nicht so weit. Ich lebte ein Jahr noch allein mit der Familie eines Freundes von mir in New York. Aber dann war ich noch nicht bereit, so richtig auf den eigenen Beinen zu stehen. Das war einer der Gründe, warum ich meinen Eltern gefolgt bin nach München.
Gleich zwei Sprachen, Deutsch und Bayerisch.
Ja, genau. Da war ich nicht vorbereitet darauf. Und ja, im Herbst 1983 habe ich schon mit meinem Studium der Mathematik in München an der LMU angefangen.
Und das ist ja auch eine eigene internationale Sprache, die Mathematik.
So ist das, da braucht man nicht so viel.
Ja, genau, die hat auch keinen Dialekt.
Ja.
Da haben sie das Studium in München fortgesetzt und es gab dann wohl eine wichtige Weggabelung. Eine bekannte russisch-orthodoxe Familie nimmt sie mit in ihre Gemeinde.
Ja.
War das so eine Art Schlüsselerlebnis?
Ja, also diese Beziehung war ein Schlüsselerlebnis. Ja, also das Beziehung mit dieser Familie, aber auch mit dann später mit anderen Menschen von der Kirche war eine ganz positive Erfahrung für mich. Und ich als doch einigermaßen atheistisch erzogener Mensch war das für mich zunächst einmal verwunderlich, dass junge, gut gebildete und kluge Menschen ja nicht nur an Gott glauben, sondern tatsächlich auch in die Kirche gehen, nicht wahr? Das ist ja,
aber gesellte sich dann die Religion in dem Sinne auch neben die Mathematik, dass sie Halt bot nach mehrfacher Entwurzelung?
Aber sicher, natürlich, selbstverständlich. Das war auch ja mit 20 hat, oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher, hat bei mir eine gewisse Sinnsuche angefangen und Suche nach dem Sinn des Lebens, der aus meiner Sicht damals nicht sozusagen Teil des Lebens sein durfte, einfach rein logisch, ja. Also ich habe nach etwas gesucht, was sozusagen größer und hinter, also Meta, ja, also metaphysisch, ja, also hinter der Physik oder jenseits meines materiellen Lebens stehen musste. Ja, also diese Suche war teilweise auch sehr schmerzhaft. Ja, also
Eltern waren vermutlich befremdet.
Die waren zunächst einmal befremdet, wobei mein nicht getaufter jüdischer Vater das eher viel schneller angenommen hat, also meine Faszination mit der Kirche. Also meine getaufte orthodoxe Mama war sogar mehr befremdet und gesagt, ja, okay, also du kannst doch an Gott glauben, aber warum willst du das ständig da in die Kirche laufen und was soll das und so weiter. Ja.
Ich habe auch irgendwo gelesen, aktuell passend dazu, dass Russen ja zu großen Teilen also getauft sind und in der Kirche sind, aber vor allem die Rituale schätzen. Weniger ja. Das Religiöse und dass der ja. Kirchgang wie bei uns so im 2-6% Bereich ja. herumdümpelt.
Ja, das denke ich auch. Das dümpelt in dem Bereich, schätze ich mal auch, ja, bei uns genauso.
Sie hätten wahrscheinlich gern orthodoxe Theologie studiert, aber es wurde nicht angeboten.
Das war damals nicht angeboten, nicht in Deutschland. Ich habe noch während meines Studiums meine Frau geheiratet.
Ja, ich sehe gerade sehr jung, mit 25.
Mit 25, ja.
Eine Belgraderin.
Genau, eine Belgraderin.
Aus der serbisch-orthodoxen Kirche.
Aus der serbisch-orthodoxen Kirche. Wir haben uns in Griechenland kennengelernt. Das ist auch noch eine Geschichte für sich. Aber jedenfalls, eigentlich war unser Plan, nachdem ich fertig bin mit dem Studium, dass wir nach Belgrad übersiedeln, nach Serbien, also damals noch Jugoslawien natürlich, und dort leben im Haus ihrer Mutter. Und dass wir beide eigentlich wollten Theologie studieren. Aber dann kam es anders. Also es kam ein Vorschlag von unserem Bischof, von dem heutigen Metropoliten Mark, dass ich Priester werden soll in Stuttgart, für Stuttgart.
Das geht bei den russisch-orthodoxen auch ohne Studienabschluss.
Das ging damals.
Und er hatte ja schon einen jungen Vater, den er da installierte.
Ja.
Die ersten beiden Töchter waren da.
Ja.
Und dann ging es in der Nikolauskirche los. Ja. In Stuttgart. Wie viele kamen 1990 in die Messe?
Also damals waren wir eine ganz kleine Gemeinde und hauptsächlich ziemlich, ja, vom Alter her sehr fortgeschritten. Also es gab vielleicht in der Sonntagsliturgie, naja, vielleicht 30 Personen, 20, 30 Personen, kaum Eltern mit Kindern. Also unsere Familie und vielleicht noch zwei andere hatten Kinder.
Und wie viel kommen heute?
Und ja, heute sonntags zwei Liturgien, eine um 7 Uhr morgens und eine um 10. Beide sind voll. Also ich denke, insgesamt vielleicht 300 Menschen kommen.
Klasse, ein Zehntel immerhin der Gesamtgemeinde. Und für Sie ja auch wichtig, weil ich habe gelernt, Sie bekommen Ihr Priestergehalt über Gemeindespenden.
Ganz genau. Also wir sind nicht am System der Kirchensteuer angeschlossen, sondern jede Gemeinde muss ihre Priester unterhalten. Und unsere Gemeinde, also im Moment sind wir groß genug, um ja, knapp 3 Priestergehälter zahlen zu können.
Haben Sie leisen Neid auf die deutsche Kirchensteuer und auf die Kollegen?
Ja, ein bisschen schon. Also auf der einen Seite, ich glaube, die Kirchensteuer, die tut schon auch viel Gutes für die hiesigen Kirchen, aber auch für die hiesige Gesellschaft. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie die Gesellschaft ohne die Kirchensteuer, die ganzen Kirchen, aber auch die Priester und die ganzen Wohltätigkeitseinrichtungen der beiden Kirchen unterhalten könnte ohne die Kirchensteuer. Das ist ja alles, hängt ja alles miteinander zusammen. Ja, also neidisch bin ich eigentlich nicht, weil das beraubt
die Kirche Neid in gewisser Weise. Neid ist ja auch eine der 7 Todsünden.
So ist das, genau. Das versuche ich zu vermeiden.
Und vor 30 Jahren war er sicher größer, wenn er je da war, denn bei 30 Leuten sonntags in der Kirche, da mussten sie ja nebenher arbeiten.
Genau, also ich habe noch so die ersten 15 Jahre ungefähr als Mathematiker, als Programmierer, als Softwareentwickler und Projektleiter in diesem Bereich gearbeitet, bei einer sehr netten kleinen Softwarefirma, die finanzmathematische Software erstellt hat, aber auch dann bei der Landesgirokasse, also heute ist das die BW Bank.
Ha, ja. Mammon.
Mammon, ja. Ja, das hat mir eigentlich nicht gefallen, aber ich musste meine Familie durchfüttern und das habe ich damit getan. Und dann erst später, als die Gemeinde tatsächlich wirtschaftlich soweit erstarkt war, durch den Zuzug von sehr vielen Russlanddeutschen, von den Aussiedlern, alles sehr tüchtige und fähige Menschen, da war es möglich, dass wir zunächst einen Priestergehalt und später jetzt bis heute eben fast drei Priestergehalte zahlen können.
Das ist ja im Grunde eine einzige Erfolgsgeschichte, die letzten 33 Jahre.
Ja, kann man schon so sehen. Ne?
Werden Sie auch Ihren Anteil daran haben.
Ja.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Ilja Limberger, Schutzengel für viele Ukrainer.
Als Priester in seiner russisch-orthodoxen St. Nikolaus-Gemeinde in Stuttgart. Und da bin ich mit ihm verbunden. Ja, jetzt aber ohne Flammenschwert. Wie können Sie Schutzengel sein?
Na gut, also wir haben uns diese große Aufgabe angenommen, nicht wahr? Also wir haben gesehen, wie diese Menschen, die aus der Ukraine flüchten, unsere Brüder und Schwestern sind, wie im Glauben, aber auch sonst, ja. Und dass sie ja sehr viel Hilfe und Liebe und Willkommenskultur brauchen. Das haben wir ja auch schon gehabt mit den deutschen Aussiedlern, die Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre gekommen sind. Und wir haben auch sehr viel Erfahrung gesammelt, was die Migration betrifft, was wichtig ist. Wie soll man das überhaupt so aufbauen, diesen Prozess, dass man möglichst gut vorankommt? Denen ein Gefühl des Schutzes zu geben, das war uns sehr wichtig.
Und die russischen Gemeindemitglieder, die den Angriffskrieg gutheißen, stehen die dann schweigend seitwärts oder kommen die gar nicht mehr in Gottesdienst?
Ja. Also ich kenne eigentlich niemanden, der den Angriffskrieg gutheißt. Also das ist eine zu spitze Formulierung für mich. Also
es gibt die sagen, dass Ukraine kein Lebensrecht hat, darauf läuft es ja raus.
Nee, sowas gibt es, das habe ich nicht gehört, bei uns zumindest. Aber auf jeden Fall, also erstens waren wir schon seit jeher sehr gemischt, wie Russland oder damals noch die Sowjetunion, aber auch Russland ist ein Vielvölkerstaat, ja. Natürlich gibt es verschiedene politische Ansichten auf diesen Krieg, aber wir haben versucht, das anders aufzubauen.
Mittlerweile ist die Mehrheit ukrainisch in der Gemeinde?
Ja, könnte sein, dass sogar mehr als die Hälfte jetzt ukrainisch sind. Also ich bin persönlich sehr dankbar. Ich sehe diese Menschen als sehr fähig, sehr gut gebildet. Die kommen meistens aus den Städten wie Kiew, Charkow, Odessa, Mariupol, sind Menschen, die eine sehr gute Bildung, hohe Bildung genossen haben. Auch sehr schnell sind, sehr emotional vielleicht sogar, emotionaler als die Russen, so wenn man schon national vergleichen möchte.
Und die sitzen auf gepackten Koffern oder richten die sich darauf ein, lange hier zu bleiben?
Also ich rate jedem, sich so zu verhalten, als ob er für immer hier bleiben wird.
Ja?
Ja, weil nur so kann man diese Migration meistern. Wenn dann doch der Glücksfall sich ereignen sollte, dass sie zurück können, was im Moment, wie gesagt, ich das nicht sehe, dann haben sie auch nichts verloren. Aber jetzt auf gepackten Koffern zu sitzen und aus dieser Haltung heraus sozusagen nicht die nötige Energie aufzubringen, um sich zu integrieren, die Sprache zu lernen, hier zu arbeiten, hier die Existenz aufzubauen, das wäre ganz falsch.
Apropos gepackte Koffer, ich weiß, dass Sie die US-Staatsbürgerschaft haben.
Ja.
Und seit 1990 regelmäßig in der alten Heimat Moskau vorbeigeschaut haben.
Ja, jetzt viele Jahre nicht mehr allerdings. Ja.
Ist und bleibt Heimat?
Ja, also in vieler Hinsicht ja. Moskau und St. Petersburg, also ich liebe St. Petersburg. Sehr,
das ist vergleichsweise ewige Städte
ja.
Mit Blick auf eine menschliche Lebensspanne eines
Ja gut, St. Petersburg ist nicht sehr ewig, aber ist einfach eine herrliche europäische Hauptstadt. Ja.
Und als was fühlen sich Ihre 5 Kinder?
Also sehr unterschiedlich, also alles zusammen, Russisch, Serbisch, Europäisch, also weniger Deutsch, denke ich, aber obwohl sie natürlich perfekt Deutsch reden.
Obwohl sie alle hier geboren sind.
Obwohl sie alle hier geboren sind, aber europäisch. Ich glaube, sie sind alle in der europäischen, also durch die deutsche Kultur, in der europäischen Kultur beheimatet.
Und alle 5 haben einen deutschen Pass?
Nee, alle 5 haben den amerikanischen und den serbischen Pass.
Mhm. Also wenn alle 5 in Stuttgart geboren wurden, haben sie trotzdem?
Also 2 sind in München geboren und die anderen 3. Aber trotzdem haben sie diese Pässe, die sie von uns ererbt haben. Ah nee, also meine Älteste hat jetzt mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft, ohne die anderen 2 zu aufgeben zu müssen.
3 Staatsbürgerschaften, ja. Kann man haben.
Ja, kann man haben, ja.
Dann grundsätzlich vielleicht noch die Frage, warum eigentlich 5 Kinder?
Pff, ja, das hat sich so ergeben.
Gott hat es so gewollt.
Ja. Ja.
Und ich habe irgendwo.
Ich auch.
Ja, Ihre Frau hoffentlich auch.
Ja.
Und ich habe irgendwo schon Leuten hören, der 5. Enkel kommt.
Ja, im Dezember.
Wieder die Zahl 5. Aber ich glaube, dabei wird es nicht bleiben.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Oder gibt es im russisch-orthodoxen auch quasi die Devise, so viele wie der Herr schickt, sind willkommen? Da gibt es ja orthodoxe Familien im Jüdischen mit 10, 12, 14.
Ja. Ja gut, also manche leben auch nach dieser Regel, aber das würde ich so nicht befürworten, so nicht in dieser Absolutheit. Also ich glaube, jeder muss auch die Grenzen seiner Kräfte erkennen.
Mhm. Aber trotz 21. Jahrhundert, die wilde Ehe ist nicht so gern gesehen.
Nein, sie ist nicht sehr gern gesehen. Und zwar deshalb, weil wir uns bewusst sind, dass es den Schöpfer der Liebe gibt. Ja? Den Schöpfer der Welten, den Schöpfer der Liebe, des Menschen als Mann und Frau. Und ihn einzuladen, den Schöpfer der Liebe einzuladen in unsere Beziehung, das ist etwas sehr Erhabenes und das möchten wir den Menschen auch erzählen, ja, dass sie das auch erfahren.
Ja, Blick voraus, weiß gar nicht, gehen russisch-orthodoxe Priester in Rente?
Ja, ich hoffe es. Also viele gehen nicht in Rente, sondern bleiben Zeit ihres Lebens dienende Priester. Also solche habe ich auch erlebt. Also ich würde mir wünschen, in Rente zu gehen.
Weil mit 67?
Vielleicht mit 77 oder vielleicht auch früher. Also ich denke, ich brauche irgendwann Zeit für mich selbst. Ja.
Und die Gemeinde trägt es dann auch?
Ja gut, also ich würde dann eine Rente bekommen vom Staat. Also ich bekomme ja einen regulären Gehalt.
Ein Gemeindegehalt?
Gemeindegehalt, aber das geht so mit allen Sozialabgaben.
Genau, und dann gibt es danach eine Staatsrente.
Genau.
Aber so weltliche Dinge, damit wollen wir jetzt gar nicht enden.
Mhm. Na gut.
Ins Nachtgebet kommt heute noch welches Thema? Der Weltfrieden? Oder ist das zu groß?
Das ist zu groß. Also ich bete, wenn dann für Menschen, die ich kenne, die krank sind, die leiden, die ihre Angehörigen verloren haben, jetzt auch durch diesen Krieg. Und die vielen psychisch Kranken zum Beispiel, die also unheilbar kranken Menschen, die ich kenne. Also das ist ein Gegenstand eines ständigen Betens. Das ist nicht nur Nachtgebet, sondern eine ständige Erinnerung und Vortragen vor dem Höchsten, nicht?
Dann mögen die Gebete erhört werden.
Ja, das wünsche ich auch.
Das war interessant, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank, danke. Ilja Limberger.
Vielen Dank Ihnen auch.
Das Gespräch mit ihm finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Und dort auch einen Podcast über Verwirrungen, kann man sagen, Abirrungen und Missbrauch des religiösen Seelenfänger über Sekten und Kulte.